Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
der Monte-Sprechstunde. Wir freuen uns sehr, dass wir uns jetzt heute endlich mal wieder melden können und eine Folge aufnehmen können, denn eine sehr volle Zeit von uns geht jetzt zu Ende. Die Halbjahresgespräche haben wir jetzt schon fast ganz hinter uns.
Ja, bei uns fehlt bei jedem noch ein Gespräch, das heißt, wir sind echt schon absolut auf dem Endspurt hier.
Und sind jetzt sehr happy, dass wir mal wieder Zeit für was anderes haben.
Ja,
genau. Ist immer sehr intensiv, aber die Gespräche sind auch immer ganz nett.
Ja,
das ist
schön.
Spaß. Man freut sich dann, wenn es vorbei ist, aber es ist auch okay.
Finde ich auch. Genau, und deswegen hatten wir uns gedacht, wir nehmen eine neue Folge auf. Und wir hatten auf Instagram nachgefragt, was euch so interessiert. Und da kam ein ganz spannendes Thema auf, nämlich wie man denn Kinder belohnt, wenn man an einer Montessori-Schule ist.
Das ist bei uns natürlich ganz verpönt. Bei uns sind alle Kinder sowieso nur intrinsisch motiviert, also von sich aus motiviert,
natürlich.
Kommen jeden Tag in die Schule in meiner Klasse, fragen, was dürfen wir heute lernen? Und dann fangen sie an zu arbeiten, ganz still bis um 4 Uhr nachmittags und arbeiten einfach super duper.
Wie als würdest du meine Klasse beschreiben? Das ist dasselbe bei mir.
So ist es bei uns. Eigentlich ist die Folge jetzt schon beendet, weil unsere Kinder arbeiten nur tibi-tobi, ohne irgendwelche Probleme. Also es wäre jetzt die Idealvorstellung, natürlich ist es nicht so. Eigentlich sollte es so sein nach Montessori, dass die Kinder intrinsisch motiviert sind und deshalb natürlich von sich aus arbeiten. Wer Lehrer ist, weiß, dass es natürlich nicht der Alltag immer ist.
Richtig. Deswegen haben wir gesagt, wir sagen jetzt einmal kurz, bevor wir dann unsere Ideen und auch ein ganz cooles Buch dazu vorstellen, das nicht wir geschrieben haben, sondern ein sehr schlauer Däne, wieder mal aus dem Norden.
Du redest doch von mir, oder?
Ah ja, schlau. Stimmt. Das war's doch, du. Stimmt,
natürlich.
Genau, aber als erstes wollen wir uns wirklich so die ganz strenge Montessori-Perspektive dazu anschauen. Und Jan-Christine hat ja gerade schon gesagt, in einer perfekten Welt würden Kinder nur intrinsisch lernen. Und die Idee von Maria Montessori oder das Konzept eigentlich dahinter ist, zu sagen, dass jedes Kind eigentlich ein Leben lang, während es sich weiterentwickelt, einen Bauplan verfolgt und den so Stück für Stück abarbeitet, bis dann ein fertiger, gebildeter Erwachsener dabei entsteht. Und wir als Pädagogen und generell auch Eltern, also alle, die irgendwie erzieherisch auf das Kind einwirken, müssen in diesem Prozess eine passende Umgebung herstellen. Das heißt, dass eben, ja, einfach wenn beispielsweise das Kind anfangen möchte, laufen zu lernen, dann hat es plötzlich, dann braucht es mehr Platz oder es braucht Möglichkeiten, sich hochziehen zu können. Das wären so ganz die Basics.
Wenn es dann jetzt Bruchrechnen möchte, dann haben wir natürlich ganz perfekt gleich die Bruchrechenkreise. Wenn wir jetzt mal zu uns in die 5.
Genau.
Und 6. Jahrgangsstufe gehen, laufen können sie meistens.
Richtig.
Sie können gut laufen bei uns schon, auch sehr schnell laufen und tun das auch gerne auf dem Gang sehr laut. Aber wenn Sie jetzt bei uns Bruchrechnen wollen, weil Sie können ja schon laufen, dann haben wir natürlich das perfekte Material da. Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel die Bruchrechenkreise da, mit dem sich das Kind gleich vertiefen kann und am besten noch eine Kartei daneben gleich stehen, dass sich das Kind nehmen kann und dann sofort sich in die Bruchrechenarbeitenwelt vertiefen kann und da drin völlig aufgehen kann.
Genau. Und dann braucht man natürlich keine Belohnung, weil das Kind hat von sich aus gesagt, ich möchte jetzt die Brüche lernen. Es lernt von sich aus die Brüche und damit sind wir als Lehrer happy. Es braucht auch keine Bestrafung in diesem perfekten Konzept.
Unsere Kinder sind alle voll brav.
Denn es gibt ja keine Situation, in denen es dann wirklich vorkommen würde, wenn man, das ist natürlich jetzt alles in dieser Idealwelt von, also in der idealen Montessori-Welt, wenn die Kinder von Geburt an die Möglichkeit gehabt hätten, in einer passenden Umgebung zu leben und alles darauf aufgebaut wäre, dass das Kind sich so entwickelt, wie es sich entwickeln sollte. Natürlich durch ganz normalen Alltag, sowohl zu Hause als auch in der Schule und eine Umgebung, die natürlich nie komplett auf jedes Individuum eingestellt werden kann, entstehen da Abweichungen und also Montessori nennt das Ganze so Deviationen, das heißt, das ist alles, was das Kind daran hindert, seinen Bauplan zu verfolgen. Also alles, was in den Weg gestellt wird und daraus entstehen eben Probleme, zum Beispiel Lügen, Fehlverhalten, keine Motivation und eben auch das Fehlen dieser intrinsischen Motivation.
Und da kommen wir jetzt eben zu uns in den Alltag, wo es eben leider nicht so ist. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir in die Schule gehen würden und das ist alles ein Selbstläufer. Alle haben die perfekten Voraussetzungen und fangen dann an, von sich aus sich den ganzen Stoff zu erarbeiten. Wir haben natürlich die Umgebung auch perfekt vorbereitet, haben dafür immer Zeit auch. Das muss man ja auch dazu sagen. So ist es natürlich nicht, wenn man in den Alltag schaut. Erstens fehlt manchmal die Zeit, weil andere Stressfaktoren auch für den Lehrer dazukommen, so im normalen Alltag, wo man manchmal dann vielleicht gerade an den Sachen, die man gerne macht, dann cutten muss und jetzt gerade nicht das in die super-duper Unterrichtsvorbereitung stecken kann, weil irgendwelcher Bürokram oder anderer Aufwand irgendwie so drumherum ist, der einen daran hindert. Und dann spuren die Kinder natürlich auch nicht immer so, wie man es sich vorstellt. Gibt unterschiedliche Sachen, die darauf eingewirkt haben, gerade jetzt. Momentan merken wir die Nachwirkungen der Corona-Zeit sehr, sehr stark.
Corona hat natürlich so ungefähr das Gegenteil einer gut vorbereiteten Umgebung geschaffen für die Kinder. Teilweise eben auch in den Familien, dass man da ganz eng aufeinander sitzen musste. Der Stress aus allen Situationen, dass was auch immer da in den Häusern, in den Familienhäusern zusammenkam, dann auch auf die Kinder natürlich abgefärbt hat, weil man einfach viel weniger raus konnte. Dann das Fehlen von anderen Kindern, die natürlich auch sehr wichtig sind für die eigene Entwicklung und auch im schulischen Kontext natürlich.
Ja, man muss sagen, der Online-Unterricht bei uns an der Schule ist gut gelaufen. Also haben wir ja auch in unterschiedlichen Folgen berichtet. Wir hatten nach Stundenplan einfach Online-Unterricht und so von der Stoffvermittlung konnten wir das vermitteln, was wir wollten. Aber es ist natürlich trotzdem fernab von dem, was man normalerweise vermitteln kann in einer Schule, jetzt ganz normal. Man kann mit den Kindern anders arbeiten, man kann anders auf ihre Fragen eingehen. Man sieht ja auch, was das Kind jetzt gerade arbeitet und was nicht. Am PC konnten sie natürlich auch viel erzählen, was sie gerade machen und haben nebenher dann oft bestimmt gezockt und anderen Quatsch gemacht. Und es fehlt natürlich total die soziale Interaktion in einer Gruppe. Also klar hatten wir unsere Online-Konferenzen mit der ganzen Gruppe und da haben wir auch miteinander geredet und auch mal Spiele gemacht und sowas zusammen. Aber es ist ja was ganz, ganz anderes, wenn ich jetzt mit 24 anderen Menschen in einem Raum sitze und mit denen klarkommen muss. Oder wenn die online sind und wenn ich keine Lust mehr habe, kann ich mich da rausschalten und sagen, mein Internet spinnt oder ich sag halt nichts oder sag schon was, aber ich bin trotzdem bei mir daheim und mir ist das alles ein bisschen egaler. Also das merkt man ganz, ganz stark, dass da viele soziale Kompetenzen gerade fehlen. In der Gruppe, wie sich die Kinder teilweise in der Schule verhalten, dass da einfach was fehlt, was sie halt nicht gelernt haben die Jahre vorher jetzt.
Und unabhängig, also Corona ist sicher was, was ganz große oder Lücken dort hervorgerufen hat. Aber natürlich, egal in welchem Jahr man jetzt in die Schule schauen würde, es gibt einfach nicht die notwendigen Voraussetzungen, um Strafen jetzt komplett wegzulassen an einer Montessori-Schule oder eben dieses komplett intrinsische so laufen lassen zu können, einfach weil wir in einer normalen und nicht in einer perfekten Welt leben, so ist es.
Ja, wir haben uns gerade auch einige Gedanken gemacht bei uns im Jahrgang so, weil auch einiges manchmal ein bisschen wild ist oder der Umgangston uns persönlich zu rau ist. Und haben uns da auch die Frage gestellt, okay, wie kann man das hinkriegen, dass die Kinder das wirklich auch checken, dass man das nicht tut und das auch nicht mehr machen und dann eine angemessene Regelung finden, weil irgendwie muss man es ja sanktionieren, wenn die Kinder sich prügeln oder mit irgendwelchen Schimpfwörtern beschimpfen oder irgendwie sowas, kann man ja nicht nur sagen, wir sind Montessori, mach was du willst, das ist gerade dein Bauplan und deine Phase des Lebens, ist es okay? Nein, so ist es bei uns natürlich nicht. Deshalb haben wir uns dann sehr damit auseinandergesetzt, jetzt so die letzten Wochen, wie man damit umgehen kann und eine in Anführungszeichen vielleicht auch Strafe finden kann, die dann auch was bringt in dem Fall. Passend dazu haben wir ein Buch gefunden, das heißt Stärke statt Macht von Heim Oma und dort beschäftigen sie sich sehr auch mit der neuen Autorität. Das war auch bei dem sehr bekannten dänischen Psychologen und Familientherapeut war ja Jesper Juhl sehr wichtig. Der hat da auch schon einiges dazu veröffentlicht.
Und das ist genau eigentlich das Thema, was uns so beschäftigt hat. Wir wollen trotzdem, ja, unser Montessori-Herz blutet ein bisschen, wenn man den Kindern dann irgendwelche oder wenn man unsinnige Strafen verteilen müsste. Und wir wollen ja irgendwas machen, das auch dazu führt, dass die Kinder sich wieder besser verhalten oder eben ein Verhalten ja auch lernen, dann das ein gutes Verhalten lernen.
Also, dass es von sich aus wirklich wollen und jetzt nicht nur machen, weil sie Angst vor der Strafe haben, sondern irgendwie auch wie ich vorhin schon gesagt habe, checken, was, dass das nicht okay ist, was sie machen, und es von sich aus dann auch anders machen. Und das ist gar nicht so leicht, da was zu finden, aber das Buch hat auf jeden Fall einige gute Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Wenn man so zurückschaut in unserer Geschichte, ist Autorität ja ein Thema, das auch schon sehr, sehr schwierig war, vor allem bei uns in Deutschland, wenn man so das nationalsozialistische, oh Gott, schwieriges Wort, System anschaut, wo natürlich vieles auch Autorität ausgelegt war. Also es ging ja alles eigentlich über Strafe. Du musst das machen, was der Führer sagt.
Und wenn ich das nicht mache, ist die Strafe so krass, dass sich eine Angst im Volk daraus entwickelt. Das bedeutet eigentlich eine Regierung, die durch Angst Macht eigentlich bekommt dann.
Und dann so in die Menschen übergegangen ist, dass es für sie wahrscheinlich auch ein Stück weit normal war, dass es so sein muss, dass Autorität, Gleichsetzung mit Strafe und Angst.
Und ich muss auch sagen, also ich finde, bei alten Lehrern klingt jetzt hart, aber wenn ich jetzt an die Schulzeit zurückdenke, es war schon oft erkennbar, dass ältere Lehrkräfte oft noch mit diesen sehr banalen Autoritätserziehungsstilen kamen, also mit Anschreien, laute Signale geben, wir auf den Tisch schlagen, Hefte knallen, also alles, was so in die Richtung von Einschüchterung geht. Das war schon, das ist schon eine typische Sache, die vom alten Schlag ist. Oder auch wenn meine Oma berichtet hat, dass sie in der Schule geschlagen worden ist oder in die Ecke gestellt worden ist. Das sind ja wirklich ganz extreme Machtausübungen.
Ja, ich weiß noch, in der Grundschule mussten wir uns auch in die Ecke stellen. Das gab es vor uns sogar noch, wir hatten eine Grundschullehrerin. Krass. Wenn man da gestört hat, musste man sich in die Ecke stellen. Und es war, natürlich war es super unangenehm. Das wollte man ja als Kind nicht, da hatte man schon Angst davor. Oder unsere Direktorin damals im Gymnasium, wir hatten echt Angst vor ihr. Wir standen da wie so kleine Soldaten an der Wand, wenn die gekommen ist, und standen da ganz starr, weil wir echt alle Angst vor ihr hatten.
Ja, wir hatten auch, stimmt, wir hatten in der Grundschule auch einen Direktor, ganz kurz noch, der hat sogar noch geschlagen.
Ach, krass. Okay, ja. Das ist krass, das hatten wir nicht, aber vor denen hatten wir, also vor der Direktorin, echt Angst. Wir hatten auch eine Französischlehrerin, bei der mussten wir uns auch in die Ecken stellen und dann Verben durchkonjugieren oder uns unter den Tisch setzen. Die war ganz crazy drauf. Kennen viele Kinder von jetzt wahrscheinlich zum Glück nicht mehr, wenn man hier zumindest bei uns in der Schule ist, in Deutschland.
Ja.
Anderen Ländern wahrscheinlich ist es leider immer noch sehr auf diese alte Autorität ausgelegt. Aber es war kein schönes Gefühl, weil man hatte ja Angst.
Und der Lerneffekt ist, also der Erfolg ist sicherlich groß. Die Kinder machen das, was man gesagt hat, weil die Angst eben da ist. Aber die Kinder machen das nicht, weil sie jetzt irgendeine tolle Idee dahinter haben, sondern weil sie einfach nur Angst haben, verletzt zu werden in irgendeiner Weise.
Genau, und in Stärke statt Macht ist uns eben ein Punkt sehr aufgefallen, den wir besonders gut finden, dass man nicht angstgesteuert sein sollte, sondern dass man eben durch die Präsenz die Autorität ausstrahlt.
Und eine Präsenz bedeutet, dass man einerseits sich natürlich präsent zeigt, wie das Wort schon heißt, für jedes Kind, also dass das Kind, die Kinder auch das Gefühl haben, da ist jemand, im positiven Sinne eigentlich, also eine Unterstützung, jemand, der auch auf alles schaut. Und man soll dabei auch ein aufmerksamer Beobachter sein, was auch sehr in das Montessori-Konzept mit reinfällt, weil der perfekte Lehrer oder wenn Unterricht, Montessori-Unterricht gut funktioniert, dann ist der Lehrer mehr Beobachter als jetzt Anleiter.
Und dass das Ganze natürlich gewaltfrei ist gegenüber anderen Personen. Wir sagen jetzt ja klar, Schlagen ist bei uns verboten, ja. Das darf man so und so nicht mehr. Wir sagen aber auch, wenn man jetzt die ganze Zeit Kinder anschreit, ist es auch eine Form von Gewalt, auf jeden Fall. Ich meine jetzt nicht, wenn man mal einen Schreier loslässt, weil man jetzt genervt ist, sondern wenn man wirklich permanent einzelne Kinder so richtig anschreit, dass sie einfach nur noch dastehen oder da sitzen und Angst haben, gibt es leider auch sicherlich Lehrer und Lehrerinnen, die das tun. Das ist auch eine gewisse Art von Gewalt. Mhm. Die Kinder haben dann auch Angst.
Und es zeigt sich auch als körperliche Reaktion. Also es gilt wirklich als eigentlich, man schadet der anderen Person auch körperlich durch Anschreien oder durch Schreien.
Sowas gehört dann auf jeden Fall auch dazu, was man nicht machen sollte. Klar, vielleicht passiert es dann mal, wenn man super genervt ist, dass man den Schrei loslässt. Aber es gibt ja auch wirklich Kollegen und Kolleginnen, insgesamt Lehrer, die das als Ding nutzen, um die Kinder zu disziplinieren quasi.
Ja, und es geht natürlich auch um einen respektvollen Umgang. Und dabei ist es eben auch wichtig, respektvoll den Kindern gegenüber zu sein und nicht nur Respekt zu erwarten. Das ist oft etwas, was mir auffällt, was manche Personen nicht so ganz verstehen, dass wenn ich ein Kind anpampe zum Beispiel, weil ich das Gefühl habe, es hat sich falsch verhalten und das Kind dann mir nicht respektvoll antwortet, sage ich, das ist jetzt ein respektloses Kind. Aber im Endeffekt habe ich ja als Erwachsene dem Kind gerade einen falschen Ton vorgegeben. Ich war nicht wertschätzend, ich habe falsch kommuniziert und ich bekomme die Antwort, ja, so wie man in den Wald schreit, halt zurück. Heißt das überhaupt so?
Ja, das okay. Heißt schon so, doch.
Halt es zurück, ist dann so komisch.
Du kommst zurück halt.
Kommst ja, zurück, so. Okay. Genau, also das ist, glaube ich, schon so eine Sache. Und die heutige Generation tendiert teilweise dazu, dass eher laissez-faire erzogen wurde als eben autoritär, was bestimmt genauso viele negative Konsequenzen hat wie die autoritäre Erziehung. Aber es führt auch dazu, dass Kinder eben auch zurückmaulen, wenn man sie anmault.
Was wir jetzt damit nicht sagen wollen, ist, dass man gar nicht streng sein darf und dass
Nein.
man immer so, wie das Kind will und es ist okay. Man darf auch mal streng sein, aber es gibt halt ein streng sein und ein streng sein. Also ich kann nett streng sein und respektvoll streng sein
ja.
und das verstehen die Kinder dann auch und empfinden das auch durchaus als positiv, weil sie das ja auch irgendwie brauchen.
Ja.
Und ich kann streng sein und schreien und alle haben Angst vor mir. Das ist dann schon auch nochmal, finde ich, ein großer Unterschied. Dazu gehört auch eine positive Fehlerkultur. Das heißt, ich darf Fehler machen, ohne dass ich dafür bestraft werde. Was noch bei manchen Lehrern früher hatte, man schon Angst, auch sich zu melden. Und am Schluss ist das falsch, was ich sage. Also melde ich mich lieber nicht, weil sonst kriege ich ja voll Ärger, wenn es falsch ist. Sondern man muss den Kindern vermitteln, es ist voll okay und du kannst es probieren. Und wenn du einen Fehler machst, ist es gar nicht schlimm. Wir lernen daraus.
Ja, das ist super wichtig. Und dann auch, wenn man Fehler gemacht hat, wir lernen daraus, aber wir können auch Sachen wieder gut machen. Also auf keinen Fall zum Beispiel Kinder abzustempeln als, das ist der, der immer böse ist, der immer laut ist und so weiter. Man kann auch sein Verhalten verändern, verbessern und man kann auch, wenn man mal jemanden geärgert hat oder etwas kaputt gemacht hat, es wieder gut machen, ohne dass es jetzt zu einer ja, schadenden Strafe führt. Also einfach wirklich eine positive Wiedergutmachung.
Wie zum Beispiel einen Brief schreiben an denjenigen, den ich jetzt vielleicht geschädigt habe. Oder wenn sich ein Kind völlig fehlverhalten hat und vielleicht ein Lehrer oder ein Kind beleidigt hat, was wirklich voll daneben war, dann vielleicht einen Brief schreiben zur Entschuldigung und nicht gleich irgendeine Sanktion, sondern durch den Brief denkt es dann auch nochmal selber drüber nach, was habe ich da gemacht. Und entschuldigt sich dafür. Das hilft auf jeden Fall mehr, als dann einfach gleich eine Strafe draufzuhauen.
Ja.
Oder vielleicht für die Gruppe was machen. Dann hat das Kind vielleicht mal eine Woche jetzt den Tischdienst zum Beispiel, weil es irgendwo irgendwas kaputt gemacht hat oder sowas. Dann macht es auch etwas für die Gruppe.
Es geht ja auch darum, was wir wollen ja immer, dass die Kinder etwas lernen. Und einen Lerneffekt hat das Ganze ja nur, wenn es auch verstanden werden kann und irgendwie sinnig ist und eine reine Bestrafung nur um zu bestrafen, das hat dann eben nicht diesen gewünschten Lerneffekt.
Was auch wichtig ist, wenn sich das Kind dann daneben verhalten hat und es war was, wo ich auch vielleicht sauer war und schimpfen musste und so eine Wiedergutmachung ausgesprochen habe oder so und das Kind ist dann eh reumütig und hat ein schlechtes Gewissen, dass ich das dem Kind dann auch nicht ewig nachtrage, dass es das getan hat und manche sind dann wie beleidigt oder sowas, so eingeschnappt, sondern dass ich dem Kind zeige, es ist jetzt auch wieder okay für mich, wir haben darüber geredet, wir haben jetzt dafür eine Lösung gefunden und es ist eine Art Versöhnung quasi, also ich sage dem Kind auch, es ist jetzt okay und es ist jetzt auch abgeschlossen, dieser Wiedergutmachungsprozess und es ist so, ist fertig. Ich ja. halte dir das jetzt nicht 100-mal vor, dass du das in dieser Situation getan hast, sondern wir haben das jetzt schon gelöst und es ist abgeschlossen und du kannst jetzt neu starten von null. Dadurch stärke ich natürlich auch die Beziehung zum Kind. Das ist immer das Allerwichtigste, was bei uns eh ganz, ganz wichtig ist. Durch eine gute Beziehung zum Kind arbeiten die Kinder auch nochmal ganz anders, weil sie einen ja auch mögen und dann manchmal ist es dann für sie auch einfach wichtig, dass sie die Aufgabe machen wollen, wenn sie gerade auch nicht intrinsisch motiviert sind, weil sie so interessiert, sondern einfach, weil sie wollen, dass ich ja dann glücklich bin, wenn sie es machen, weil sie einen ja mögen und man eine sehr gute Beziehung zu ihnen hat. Das könnte man vielleicht als Belohnung dann sehen.
Ja, da sind wir nämlich eigentlich schon bei dieser Frage, die wir am Anfang hatten, um sie zu beantworten. Belohnungssystem in Montessori-Schulen, also wir können es jetzt nur von uns aus sagen oder man kann generell sagen, Maria Montessori würde ein Belohnungssystem auf jeden Fall ablehnen, weil es extrem dem intrinsischen Entwicklungssystem widersprechen würde. Und wir haben auch noch mal ganz lange drüber nachgedacht und festgestellt, wir haben tatsächlich auch keine ja, typischen Belohnungssysteme. Also keine Smiley-Liste, keine Stickersammlung, keine
Sternensammlung,
Hausaufgabenbox.
Gab auch schon Hefte, wo man dann einen Stern gekriegt hat hinter die Mathe-Seite, die man gelöst hat.
Ja.
Die Hefte haben wir auch nicht mehr.
Ich habe auch vor kurzem was ganz Schlimmes gesehen, da hatte ich was kopiert. Das war sozusagen ein Check-up-Test und am Schluss konnte man nachzählen, wie viele Punkte man hatte. Und je nachdem, wie viele Punkte man hatte, war da eine Eule drüber abgebildet. Und wenn du ganz viele Punkte hattest, also im besten Bereich, dann hat die Eule so schlau geschaut. Also ich meine, es hat einen Eulenschnabel, die lacht nicht so richtig. Es war eine schlaue Eule. Und die dritte Eule, also wenn man wenig Punkte bekommen hatte, die hatte so Augen, die nach oben und unten verdreht waren und hatte so einen Kringel über sich drüber. Also wie so
Eule.
Richtig.
Stell dir vor, du hast immer nur die hässliche Eule.
Und hast du die bescheuerte Eule bekommen. Das habe ich, also ich habe es weggeschnitten und gedacht, wer hat sich denn das überlegt, dass man in Form von der coolen oder schlauen Eule bis zur bescheuerten Eule hier ein System aufbaut? Fand ich ganz schlimm. Ja.
Das bringt auf jeden Fall nichts.
Nein. Und auch bei uns, also wir sind ja jetzt schon in der Sekundarstufe. Klar könnte man jetzt sagen, ja, Sternchen und Smileyliste und Co. ist jetzt auch nicht mehr sekundarstufentypisch. Auch bei uns in der Grundschule gibt es keine Belohnungssysteme. Wir haben keine Namen, die irgendwo an der Tafel stehen, die dann irgendwelche ja, Sticker erhalten oder sowas. Das ist absolut nicht der Fall.
Was wir also zu dem Thema sagen können, die Beziehung ist das A und O. Wenn ich eine gute Beziehung zum Schüler aufbauen kann, dann ist damit wirklich schon viel geschafft. Dann brauche ich gar keine Belohnungen mehr. Und man muss das Kind eben auch dazu bringen, dass es versteht, dass es das jetzt für sich ja auch macht, was manchmal schwer ist. In einem gewissen Alter können sie das auch noch nicht.
Mhm.
Aber durch eine gute Beziehung zum Kind klappt das
ja
einfach.
Also sie machen es einfach, sie machen die Sachen. Und unter anderem machen sie die Sachen auch so irre, das auch klingt, weil sie es lernen möchten. Wahnsinn. Also
ja, sie wollen dann doch die Mathe-Sachen dann einfach wirklich selber verstehen.
Ja.
Das heißt, man muss bei Belohnungen aufpassen, finden wir. Bei Bestrafungen aufpassen, wo man auch betonen muss, bei uns ist es jetzt nicht so, dass jeder machen darf, was er will. Manchmal denkt man das von Montessori, glaube ja. ich. Und wenn, dann machen wir unsere pädagogischen Reden mit den Kindern und dann geht es halt zum einen Ohr rein und zum anderen raus und es ist ihnen egal, sondern manchmal brauchst du auch Konsequenzen. Dafür sind wir auf jeden Fall. Es kommt eben immer ganz auf die Art und Weise drauf an. Und das Wichtigste ist dabei einfach die Präsenz, respektvoll zum Kind sein, offen zum Kind sein und die Beziehung stärken und dem Kind einfach zeigen, das ist gut so, wie es ist.
Ja.
Und nicht auf seinen Fehlern rumtrampeln, auf Ewigkeiten, wenn es mal was falsch gemacht hat.
Genau, das ist eigentlich die Antwort darauf.
Ja, das war unsere Antwort da draußen.
Genau, einfach sagen können, gibt es ein Belohnungssystem? Nein.
Nein, aber wir haben es jetzt versucht, ein bisschen auszuführen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, super gerne an uns. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben oder euch auf Instagram melden.
Genau.
Wir hören immer gerne von euch.
Ja, jetzt starten wir in unser Wochenende.
Es ist ein bisschen verregnet und verstürmt bei uns. Ich hoffe, bei euch ist es besser, aber ich fürchte, es ist gerade überall heute so. Wir hoffen, wir müssen im Hochwasser hier nicht ertrinken.
Oh Gott.
Und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
In der Montessori-Sprechstunde.